diese detektivische Arbeit, die ein Neurologe macht, das fand ich sehr faszinierend. Es ist das bekannte Motto, Zeit ist Hirn. Viele neue Therapien, viele neue Medikamente, viele neue Erkenntnisse über viele Krankheiten.
Gegenstand von Interesse, der Kliniken-Schmieder-Podcast. Ein Gast, ein Gegenstand, ein Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu Gegenstand von Interesse, dem Podcast der Kliniken Schmieder. Hier geht es in jeder Folge um einen Gegenstand, um einen Gast und um ganz viel neurologische Rehabilitation. Heute spreche ich mit Professor Grazi Constantino über den Reflexhammer, das Symbol des Neurologen und der Neurologin, über schnelles Handeln bei Schlaganfällen sowie über Parkinson und Epilepsien. Professor Dr. Anastasios Grazi Constantino ist ärztlicher Leiter Akutneurologie der Kliniken Schmieder in Allensbach. Mein Name ist Doro Frangopoulos. Ein Hinweis, wenn ihr das ein oder andere Wort nicht kennt, Erklärungen findet ihr in den Infos zu dieser Folge, den Shownotes. Welchen Gegenstand haben Sie uns mitgebracht?
Ich habe den Reflexhammer mitgebracht. Das ist so ein bisschen auch ein Symbol des Neurologen. Dieser Reflexhammer, den ich hier habe, der heißt Reflexhammer nach Trömner, ist ziemlich weit verbreitet mit so einem fast zylindrischen Kopf. Es gibt aber auch andere Arten von Reflexhammern. Es gibt Reflexhammer mit so einem dreieckigen Gummikopf und es gibt auch eine andere Art mit einem runden Kopf und einem sehr langen Griff. Aber das sind individuelle Präferenzen der diversen Neurologen und Untersucher.
Also alle Arten von Reflexhammer verraten einem am Ende das Gleiche.
So ist es.
Wie lange haben Sie Ihren Reflexhammer schon?
Wie man sieht, ein paar Jahre schon. Man sieht gewisse,
der hat ein paar Gebrauchsspuren.
Ja, der hat ein paar Gebrauchsspuren, ja. Das stimmt. Ich benutze ihn halt sehr häufig.
Eher 5 Jahre oder eher 15 Jahre?
Nee, eher 5. Ich hatte schon früher ein paar andere, die sehr abgenutzt waren. Okay. Der ersetzt werden mussten. Ist ein täglicher, alltäglicher Gebrauchsgegenstand.
Können Sie uns ein Beispiel geben, wie Sie den nutzen in Ihrer täglichen Arbeit?
Zu der neurologischen Untersuchung gehört auch die Untersuchung der Muskeleigenreflexe dazu. Und damit braucht man eben diesen Reflexhammer, ja, um die Reflexe zu untersuchen. Also dafür klopft man auf gewisse Sehnen, Muskelsehnen und löst dadurch diese Muskeleigenreflexe aus. Auf der anderen Seite hat dieser Hammer so eine Spitze, mit der kann man den Babinski-Reflex, das ist ein pathologischer Reflex, und Pyramidenbahnreflex prüfen.
Und wenn Sie diese Reflexe prüfen mit dem Reflexhammer, was sagt das Ihnen dann? Also welche Erkenntnis ziehen Sie daraus?
Also Reflexe können natürlich normal sein, aber die können auch gesteigert oder abgeschwächt sein oder sogar erloschen sein. Und je nachdem, was eben rauskommt, ist das ein Hinweis dafür, dass eine bestimmte Störung vorliegt. Wenn die Reflexe gesteigert sind, also pathologisch krankhaft gesteigert, dann ist das ein Hinweis auf eine Störung der motorischen Bahn vom Gehirn in die Extremitäten, die sogenannte, von der sogenannten Pyramidenbahn. Wenn die Reflexe abgeschwächt und erloschen sind, ist das meistens ein Zeichen für eine periphere Nervenschädigung. Das ist die Hauptunterscheidung bei den Reflexen, ja.
Wenn ich als Patientin zu Ihnen komme, in welchem Moment holen Sie den Reflexhammer raus? Also ist der relativ früh ein Instrument, das Sie nutzen in der Diagnostik?
Ja, also normalerweise beginnt natürlich mit dem Aufnahmegespräch oder mit der Anamnesehebung, damit man erfährt, was der Patient hat. Und danach folgt normalerweise die klinische neurologische Untersuchung. Und während dieser Untersuchung kommt auch der Reflex zum Zug. Diese Untersuchung mit dem Reflexhammer, die Untersuchung der Reflexe ist Teil der motorischen Prüfung, wo man auch Muskelkraft prüft, den Muskeltonus, die Muskeltrophik, also wie ausgeprägt die Muskeln sind. Und dazu gehört dann auch die Prüfung der Reflexe mit dem Reflexhammer.
Was sollte man auf keinen Fall machen mit dem Reflexhammer? Gibt es irgendwas, was man damit falsch machen kann?
Wenn man vernünftig damit umgeht, eigentlich nicht. Man sollte jetzt nicht überall draufklopfen. Also der Reflexhammer ist so konstruiert, dass es nicht wehtut, wenn man damit klopft, an den richtigen Stellen natürlich. Wenn man diese gummierten Teile abmacht, dann tut's weh. Und das macht man aber nicht.
Ja, okay. Ich würde Ihnen gerne Satzanfänge nennen und Sie sollen die Sätze ergänzen. Sind Sie bereit?
Ja.
Wenn es morgen plötzlich keine Reflexhämmer mehr gibt.
Dann ist die Untersuchung der Reflexe schwierig. Die kann man immer noch prüfen mit den Fingern wahrscheinlich, aber es ist nicht so genau und nicht so bequem wie mit dem Reflexhammer.
Der Zusammenhang zwischen einem Reflexhammer und neurologischer Rehabilitation.
So einen ganz direkten Zusammenhang gibt es nicht. Es gibt natürlich den indirekten Zusammenhang, dass, wie gesagt, der Reflexhammer ein wichtiges Instrument ist bei der neurologischen Untersuchung, die man natürlich während einer neurologischen Rehabilitation immer wieder macht bei den Patienten.
Seit ich angefangen habe, mich mit Neurologie zu beschäftigen?
Seit ich angefangen habe, mich mit Neurologie zu beschäftigen, haben sich viele Sachen geändert ins Positive. Es sind viele neue Therapien, viele neue Medikamente, viele neue Erkenntnisse über viele Krankheiten dazugekommen. Und das ist sehr erfreulich, weil man heutzutage als Neurologe sehr viel mehr für die Patientinnen und Patienten tun kann als vor 25 Jahren.
Können Sie da was Konkretes nennen, was Sie vor 25 Jahren nicht tun konnten, was Sie heute vielleicht sogar alltäglich tun?
Oh, das sind viele Sachen. Es sind zum Beispiel die diversen Therapien bei der Multiple Sklerose, fallen mir jetzt spontan ein. Als ich angefangen habe, hatten wir praktisch 2, 3 Medikamente, die wir mit gutem Gewissen einsetzen konnten. Jetzt sind es viel mehr. Dann gibt es auch bei der Parkinson-Erkrankung gibt's mehr Medikamente. In der Epilepsie gibt es mehr Medikamente. Dann gibt es bei der Behandlung von akuten Schlaganfällen die Thrombektomien, also die Entfernung dieser Gerinnsel mit einer Intervention, mit einer Katheterintervention. Die Bildgebung hat sich deutlich gebessert. Also es sind sehr viele Bereiche, sehr vielen Teilen der Neurologie bei sehr vielen Erkrankungen, aber auch in den verwandten Disziplinen der Neurologie, die sich ins Positive verändert haben.
Und gibt es Sachen, bei denen Sie sagen, das müsste sich noch verändern? Das wäre gut, wenn sich da in den nächsten vielleicht 5 bis 10 Jahren was weiterentwickelt?
Ja, es muss sich weiterentwickeln. Das wäre schön. Es gibt immer noch viele Sachen, die wir nicht so gut verstehen. Es gibt viele Sachen, die wir nicht so optimal behandeln können oder nicht so extrem stark individualisiert und spezifisch auf den Patienten, Patientinnen zugeschnitten anbieten können. Es gibt Krankheiten, die gar nicht behandelt werden können oder sehr suboptimal. Und ich denke, ich hoffe und ich denke auch, dass es da auch weitere Fortschritte geben wird.
Und was wäre ein Beispiel für so eine Krankheit, wo Sie sagen, da wird nicht sehr personalisiert behandelt im Moment?
Also letztendlich gibt es bei vielen Erkrankungen, also es gibt Möglichkeiten, natürlich den Patienten konkret zu behandeln anhand seiner Symptome und seiner Krankheit und der Medikation, die verfügbar ist. Aber das super spezifische, direkt auf den Patienten zugeschnittene gibt es in vielen Fällen halt nicht so, sondern man hat gewisse Medikamente, von denen man sich vorstellen kann, welche vielleicht für den Patienten oder Patientin gut geeignet sind, welche weniger. Und man muss die aber dann ausprobieren. Genau, das ist das, was ich meinte, einfach ausgedrückt.
Ich bin ja keine Medizinerin. Ich muss mir das ja alles immer irgendwie nochmal vorstellen können oder das verstehen können, was Sie sagen. Dann wüsste ich gerne von Ihnen und von Ihnen persönlich, wenn wir in Ihre Vergangenheit gucken, wann haben Sie gemerkt, dass Neurologie Ihr Ding ist?
Das erste Mal habe ich es gemerkt, tatsächlich während des Studiums, während eines ganz tollen Neurologiekurses, den ich hatte, mit einem sehr guten Oberarzt in der neurologischen Klinik in Freiburg, der eben die Neurologie so zum Greifen nahe uns beigebracht hat. Und eben das, er hat den Kurs so schön gemacht und auch diese detektivische Arbeit, die ein Neurologe macht, sehr zum Vorschein gebracht und sehr gut vermittelt. Und das fand ich damals sehr faszinierend, wie viel man durch das Gespräch mit dem Patienten und durch die neurologische Untersuchung danach erfahren kann über die möglichen Ursachen der Probleme. Das ist das, was mich Richtung Neurologie gebracht hat. Und später fühlte ich mich, als ich tatsächlich die Weiterbildung zum Facharzt für Neurologie gestartet habe, fühlte ich mich darin bestätigt, dass es das Richtige ist und das zu mir passt.
Jetzt haben Sie gesagt, es hat Sie am Anfang auch fasziniert, wie viel man durch die Gespräche rauskriegt. Jetzt sieht ja wahrscheinlich Ihr Arbeitsalltag heute sehr viel anders aus als damals, als Sie Student waren oder auch als Sie junger Arzt waren. Haben Sie noch viel Zeit heute für Gespräche mit den Patienten oder liegen Ihre Aufgaben heute ganz woanders?
Doch, die Zeit für Gespräche mit den Patienten nehme ich mir. Die sind sehr wichtig. Erstens, um die richtige Abklärung in die Wege zu leiten, zu verstehen, was der Patient letztendlich hat. Und auf der anderen Seite auch dem Patienten oder der Patientin zu vermitteln, was jetzt die Ergebnisse waren, was die Diagnose ist und was man machen sollte. Ohne diese Kommunikation bilateral funktioniert das einfach nicht.
Würden Sie sagen, dass seitens des Patienten oder der Patientin für eine gute Therapie ein gewisses Verständnis der Vorgänge nötig ist? Also ein gewisses Verständnis, was die Krankheit ist, was man machen kann?
Ja, absolut. Ein gewisses Verständnis von der Krankheit halte ich für sehr wichtig, weil sonst kann man den Patienten und Patienten nicht gut vermitteln, was das bedeutet, was die Therapie ist, welche Untersuchungen gemacht werden sollen, wie die Verhaltensweisen sind. Und man ist auch darauf angewiesen, dass die Patienten ja auch mitmachen bei Behandlung und auch langfristig zum Beispiel regelmäßig ihre Medikamente nehmen und zu den Verlaufskontrollen kommen und so weiter, also als Beispiel. Also daher halte ich das für sehr wichtig, ja.
Gibt es etwas an Ihrer Arbeit, also gibt es Situationen, die Sie überraschen?
Die gibt es natürlich immer wieder. Es gibt überraschende Befunde, es gibt überraschende Reaktionen von Patienten und Patienten, es gibt überraschendes Ansprechen auf Therapien. Das kommt immer wieder vor. Das macht die Sache natürlich spannend und man muss auch darauf gefasst sein, dass nicht alles so funktioniert, wie man es sich gedacht hat oder wie man es geplant hat. Und wenn man das so von vornherein weiß, dass manche Sachen dann auch eine andere Wendung nehmen können, ist man halt vorbereitet und hat auch schon gewisse Alternativen oder einen Plan B im Kopf, um dem entgegenzuwirken, wenn das negativ ist, natürlich. Wenn das positiv ist, dann freuen wir uns.
Ja, klar. Ihre Schwerpunkte sind ja akute Schlaganfälle, Parkinson und Epilepsie.
Genau.
Da würde ich Sie zu den Schlaganfällen gerne erstmal fragen, warum ist die schnelle Behandlung von Schlaganfällen so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass es hier die Akutneurologie gibt?
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist das bekannte Motto, Zeit ist Hirn. Das Gehirn ist sehr empfindlich auf Sauerstoffmangel und das ist das, was bei den meisten Schlaganfällen zumindest vorkommt. Und da gilt es, so viel Hirngewebe, so viele Nervenzellen wie möglich zu retten mit einer sehr frühen Therapie. Je länger man wartet und je länger dieses Gefäß verschlossen bleibt, desto mehr Gehirn geht zugrunde und unwiderruflich im Prinzip. Und das ist eben die große Herausforderung bei dem Schlaganfall. Bei anderen Erkrankungen hat man in der Regel mehr Zeit zu intervenieren, aber bei dem Hirn, das so empfindlich ist auf Sauerstoffmangel, rennt die Zeit und jede Sekunde, die vergeht, ist für das Gehirn sehr schlecht.
Jetzt ist ja jeder Schlaganfall auch unterschiedlich, aber gibt es so einen Anhaltspunkt, dass Sie sagen könnten, wenn ein Schlaganfall schon passiert ist, dass es ideal wäre, innerhalb einer bestimmten Zeit bei Ihnen zu landen? Also gibt es da eine Zeitspanne, die man sagen kann?
So schnell wie möglich. Wie gesagt, jede Minute zählt. Es gibt gewisse Zeitfenster, in denen man gewisse Therapien, also vor allem diese Thrombolyse, diese Infusion mit dem Medikament, was dieses Gefäß wieder aufmachen soll, machen kann und darf. Das ist in der Regel innerhalb der ersten 4,5 Stunden, in manchen Fällen auch darüber hinaus, in speziellen Fällen. Aber je früher, desto besser.
Was wäre Ihr Tipp an Menschen, die den Verdacht haben, dass ein Mensch im Umfeld einen Schlaganfall haben könnte?
Sie sollten sofort reagieren und den Rettungsdienst informieren und keine Zeit verlieren mit irgendwelchen Überlegungen oder anderen Sachen oder es wird schon vorbeigehen. Und da hören wir es mir wieder, dass Patienten denken, na ja, das, mein Arm ging da nicht, aber ich dachte, das geht jetzt wieder bald weg. Das sollte man nicht tun, weil man dann in den meisten Fällen wertvolle Zeit verliert.
Können Sie auch zur Parkinson-Behandlung und zu Epilepsien sagen, was Sie da für wichtig erachten?
Also bei beiden Erkrankungen ist die Medikation eben wichtig und das korrekte Einnehmen der Medikation. Denn wenn man die Medikamente nicht korrekt einnimmt, riskiert man bei Parkinson gewisse Schwankungen oder eine Verschlechterung der Symptomatik und bei der Epilepsie natürlich epileptische Anfälle. Bei der Parkinson-Erkrankung speziell ist Bewegung wichtig, nicht? Dass die Patienten in Bewegung bleiben, abgesehen von der Physiotherapie, die sie hoffentlich dann auch bekommen, selbst dann auch immer irgendwas zu machen, sei es ein regelmäßiger Spaziergang und so weiter und so fort. Das ist sicherlich bei Parkinson sehr hilfreich. Im Bereich der Epilepsie gibt es natürlich gewisse Vorsichtsmaßnahmen, die man beachten sollte, damit das Risiko, falls ein Anfall passiert, gering bleibt. Und es gibt auch diverse Verhaltensweisen bei Anfällen und Nachanfällen, die aber meistens nicht so sehr die Patienten und Patienten beachten sollten, sondern deren Angehörigen.
Was wäre zum Beispiel eine Verhaltensweise, die der Patient, die Patientin selbst beachten kann?
Bei den Epilepsien gibt es natürlich gewisse Vorsichtsmaßnahmen, nicht? Darüber klären wir auch die Patienten auf. Das beginnt natürlich mit dem Autofahren. Klar, das ist auch streng und klar geregelt und da müssen wir darüber aufklären. Aber es gibt auch gewisse Situationen, die im Falle eines Anfalls gefährlich werden könnten, wie zum Beispiel Baden oder Arbeiten bei laufenden, offenen Maschinen oder auf Gerüsten und so weiter, und gewisse auch Sportarten. Jedenfalls diverse Situationen, die gefährlich werden könnte, wenn der Patient die Kontrolle verliert, weil er währenddessen einen Anfall hat. Und darüber müssen wir aufklären, auch wenn das unwahrscheinlich ist, dass das dann passiert. Aber das müssen die Patienten wissen.
Gibt es ein Thema in der Neurologie, wo Sie sagen würden, darüber wird zu wenig gesprochen? Das müsste eigentlich viel breiter besprochen werden.
Ein Beispiel wäre aus meiner Sicht die Epilepsie. Es ist eine sehr häufige Krankheit, es sind sehr häufige Krankheiten, die Epilepsien, und betreffen viele Leute. Und man hört, finde ich, relativ wenig darüber. Es gibt viele Leute, die gar nicht informiert sind darüber oder ganz falsche Vorstellungen darüber haben, was das bedeutet. Ich finde, da könnte man auch mehr darüber erfahren und mehr darüber hören in diversen Medien.
Finden Sie, dass die Menschen generell, sofern Sie das beurteilen können, natürlich schlecht aufgeklärt sind über Epilepsie? Oder nur, dass es diese Erkrankungen gibt, dass das nicht genug im Mittelpunkt, also im Fokus steht?
Ich denke, dass es diese Erkrankungen gibt oder diese Erkrankungen, das ist, glaube ich, vielen bekannt. Nur viele wissen nicht, was das genau bedeutet und wie viele Formen so eine Erkrankung annehmen kann, was dahinter steckt. Und ich denke, in diesem Bereich gibt es immer noch viele Vorurteile.
Was wäre so ein Vorurteil?
Zum Beispiel jetzt ist, denke ich, ein Vorurteil, dass epileptische Anfälle auch mit kognitiven Defiziten unbedingt zusammenhängen müssen.
Und das ist nicht der Fall. Und da wünschen Sie sich, dass solche Sachen bekannter wären in der Bevölkerung?
Das ist nicht immer der Fall, nein.
Was macht Sie stolz an Ihrer Arbeit?
Es macht mich besonders stolz, dass ich auf verschiedene Art und Weise zu der guten Abklärung und Behandlung von Patientinnen und Patienten beitragen kann, sei es durch meine direkte ärztliche Tätigkeit oder aber auch dadurch, dass ich Teil dieses großartigen Teams hier in der Klinik in Schmieden in Allensbach bin. Als ärztliche Leitung habe ich auch die Möglichkeiten, viele Sachen mitzugestalten und mitzubestimmen, was die Klinik angeht. Und ja, ich bin stolz auf diesen Beitrag, den ich so leisten kann und darf.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Vielen Dank auch.
Ja, und bedanke mich für die Einblicke in Ihre Arbeit und wünsche Ihnen noch viele wertvolle Erkenntnisse mit dem Reflexhammer und
Dankeschön.
Überhaupt alles Gute.
Vielen Dank.
Eine neue Folge dieses Podcasts gibt es an jedem ersten Donnerstag im Monat. Auf Spotify, bei Apple Music und überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns bei Spotify bzw. bei eurem Podcast-Anbieter, bewertet uns und schaut auf Social Media bei den Kliniken Schmieder vorbei. Bei Facebook unter Kliniken Schmieder in einem Wort, bei Instagram unter Kliniken-Schmieder. Feedback zum Podcast könnt ihr uns gerne auch per E-Mail senden an podcast@kliniken-schmieder.de. In der nächsten Folge spreche ich mit Dr. Manuel Eklau, dem Leiter des Zentrums für Schlafmedizin in Allensbach, über seinen Gegenstand von Interesse. Tschüss und bis zum nächsten ersten Donnerstag im Monat.
Das war Gegenstand von Interesse, der Kliniken Schmieder Podcast. Ein Gast, ein Gegenstand, ein Gespräch.